Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast. Freimut für die Ohren, Traumawissen für die Welt. Heute mit einem Special, Special Guest. Sogar schon eine kleine Berühmtheit in der einen oder anderen Szene. Für uns vielleicht noch nicht, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, lieber Maximilian, dass du Zeit hast, in meinen kleinen süßen Podcast zu kommen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Yes. Wer ist Maximilian Pollux? Ja, wie soll man das jetzt? Das kann man nicht in drei Wörtern oder drei Sätzen irgendwie sagen.
Hutmodel.
Genau, also Hutmodel, auf jeden Fall ein sehr sympathischer junger Mann, der einen Verein gegründet hat, Sichtweisen e.V., um Jugendlichen, fast Straftätern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder vielleicht auch Straftätern schon zu helfen, hat eine Jugendhilfeeinrichtung gegründet, ohne selber eine pädagogische Ausbildung zu haben. Davor ziehe ich immer noch den Hut, dass du das hingekriegt hast. Aber du hast ja auch eine sehr bewegte Lebensgeschichte, wo vielleicht der eine oder andere den Hut zieht und sagt, Alter, wie kann man denn das überhaupt transformieren? Und wer darüber was wissen will, da habe ich schon mal einen Podcast mit dem Maximilian aufgenommen. Da könnt ihr mal seine Lebensgeschichte hören. Heute hören wir ihn in einem anderen Kontext, aber so drei, fünf Sätze über dich. Also du wohnst mit deiner bezaubernden Frau mit fünf Hausschweinen im Hochhaus am Rande des Bayerischen Waldes.
Nee, ich wohne am Rhein mit den Hausschweinen tatsächlich. Ich habe die wunderbare Frau, stimmt auch. Ja, ein paar Wörter zu mir. Also ich war selbst tatsächlich jugendlicher Intensivstraftäter, so habe diese ganze Suche nach Identität mitgemacht, bin dann in Haft gekommen mit 21. Falschen Männlichkeitsvorbildern gefolgt. Also ich war ein ganz, ganz toxischer junger Mann, gewalttätig, habe diese ganzen Eigenschaften, die ich zumindest damals verwechselt habe mit dem, was ein Mann ausmacht, also aggressiv, laut, stark, fordernd, dominant, habe ich alle ja, versucht zu verkörpern, bin dann mit 21 ins Gefängnis gekommen und erst mit 31 wieder raus. Also ich habe tatsächlich meine kompletten 20er in Haft verbracht und habe dann danach meine Frau kennengelernt. Wir sind mittlerweile seit 11 Jahren zusammen und habe eben mit ihr zusammen den Jugendhilfeträger Sichtweisen e.V. gegründet. Ich hätte das alleine nicht geschafft. Also gar keine Chance. Und meine Frau ist gelernte Erzieherin, gelernte Landwirtin und studierte Sozialpädagogin. Also die ist so die Triple Threat der sozialen Arbeit, kann man sagen, so, die kann alles von Kindergartenkindern bis Schweinen bis Jugendlichen, kann die alles handeln.
Mega.
Die hat maßgeblich da natürlich beigetragen, ist auch Vorstandsvorsitzende im Verein und Chefin. Und der Verein ist gewachsen aus so meinem Engagement ein bisschen, dass man gesagt hat, hey, was mache ich denn jetzt mit dieser Erfahrung der 10 Jahre Haft und der 20 Jahre Kriminalität oder in der Unterwelt sozusagen. Bin dann damit an Schulen gegangen, habe mit anderen Jugendlichen getroffen, wie du schon gesagt hast, fast Kriminellen, also Gefährdeten, aber auch schon Kriminellen Jugendlichen. Und habe irgendwann gemerkt, das kannst du alleine nicht handeln. Also du kannst nicht alleine jeden Tag an einer anderen Schule sein und dann ist immer in jeder Klasse eine Person, die dich länger bräuchte. Und
Ja.
desto mehr, und ich habe am Ende, als ich aufgehört habe, das zu machen, habe ich über 700 Einrichtungen besucht gehabt.
Krass, ey.
Also von Förderschulen bis zur Universität, vom Gefängnis bis zur Klinik, bis von der Forensik bis zur Wohngruppe, alles, alles, alles
Ja.
in allen Bundesländern. Und gemerkt, ja, ich kann das allein nicht stemmen, deswegen haben wir den Verein gegründet, damit eben die Leute auch Ansprechpartner haben, wenn Herr Pollux wieder weg ist. Und ja, mittlerweile gibt es uns seit 2018, haben seit 2, 3 Jahren, glaube ich, jetzt im 3. Jahr die Kooperation mit den Jugendämtern, was natürlich ein großer Schritt nochmal war. Du weißt selber, es ist super schwer,
Ja, voll.
Finanzierung zu finden für coole Projekte. Und ja, das ist so, war so der Weg in die soziale Arbeit so.
Genau. Und warum bist du heute hier? Weil wir einmal ein bisschen Deep Dive machen. Also wer mehr über deine Lebensgeschichte gesagt, da haben wir ein anderes Podcast-Format. Du warst bei uns in ein paar Ausbildungsformaten dabei und ich habe das gesehen, wenn die angehenden Traumapädagogen da sitzen und du deine Geschichte erzählst und immer mit diesem Hint von, das und das hätte ich damals brauchen können. Also, ne, du hast ja ganz ehrlich erzählt, okay, da bin ich in die kriminelle Linie abgedriftet und dann haben die Pädagogen gesagt, aus dir wird ihn nie was oder also halt die Standardsprüche und dann, naja, hat es halt auch genau dazu geführt, dass du dazu gelandet bist, wo du gelandet bist. Und ich glaube, dein Move, den du selber erlebt hast, ist ja genau das, was Sichtweisen ausmacht. Es sind nämlich nicht alles Sozialpädagogen, Studierte, die da arbeiten, sondern Menschen, die eine ähnliche Lebensgeschichte haben und deswegen mehr verstehen und ins Fühlen kommen. Wie geht es denn jungen Menschen, die so living on the edge sind? Also.
Und wir haben natürlich auch eine, also wir haben eigentlich, was uns mittlerweile ausmacht, glaube ich, ist die Abkehr von der professionellen Distanz, die ja überall gelehrt wird und die
Ja.
halt ja auch ihre Berechtigkeit hat. Die aber meiner Meinung nach nur zum Schutz der, oder was heißt nur, ich will es nicht so hart sagen, aber die meiner Meinung nach zum Großteil zum Schutz der Pädagogen ist und nicht zum Nutzen der Jugendlichen. Und wir haben das eigentlich getauscht in was, was wir professionelle Nähe nennen, was eben sagt, unter anderem darfst du als, also wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel mal einen Pädagogen eingestellt, der noch ein offenes Verfahren hatte wegen Körperverletzung,
Ja.
wo er nicht wusste, ob er dafür in Haft kommt oder nicht. Und wir haben uns das angeschaut, wir haben uns angeschaut, wie die Tat zustande gekommen ist. Der war im Fußball-Hooligan-Umfeld und haben gesagt, ey, das war 3 Jahre zu dem Zeitpunkt her, hatte immer noch kein Urteil. Und wir haben gesagt, wir stellen dich ein. Und selbst wenn du in Haft gehst, werden wir dich dafür nicht kündigen, sondern dann müssen wir halt eine andere Lösung finden oder stellen dich danach wieder ein.
Ja.
Und was wir ihm erlauben, ist, über das zu reden mit den Jugendlichen. Also nicht, wie man es normal lehrt, so. Behaltet mal lieber eure persönlichen Dramas und Traumata verschlossen, sondern wir sagen, ey, ja, erzähl das dem Jugendlichen. Und das ist, glaube ich, das, was uns so unterscheidet von den anderen Trägern, dass wir eben professionelle Nähe pflegen. Genau.
Ja, ich glaube, deswegen verstehen wir uns so gut, weil das ist das, was wir in der Freimutakademie auch lernen und beibringen, dass professionelle Nähe viel tiefer geht und viel schneller ja auch Hilfestellung ist. So, ne? Und das genau von diesen persönlichen Geschichten, die Menschen lernen. Ich habe einen Pflegesohn und ich weiß noch, dass da wurde man auch mal betreut von irgendwelchen Jugendamtsladies. Und die sagte dann irgendwann, ich weiß genau, wie das geht, ich habe das in einem Buch gelesen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich gebe dir mal mein Kind, 3 Monate. Und dann gucken wir mal, was du im Buch gelesen hast und wie gerade du dann noch läufst und ob du nicht hilfeschreiend sagst, bitte nur alles, nur nimm dieses Kind wieder. So, ne? Also ich glaube, das Leben ist die größte Schule. Und wenn wir daraus was kreieren, transformieren, davon können Menschen viel mehr profitieren.
Es ist auch wichtig, ne? Wir wollten nie soziale Arbeit abschaffen, sondern wir arbeiten ja halt immer im Tandem mit
Ja.
Leuten. Also ich brauche auch die Ladies vom Jugendamt tatsächlich, die
Ja,
machen,
klar.
was wir nicht können, so. Aber ja, wir sind so ein Werkteil im Werkzeugkoffer, so sehe ich mich das so ein bisschen so. Und jetzt heute bin ich hier, weil eine
Genau.
Sache, die mich so ein bisschen ausgezeichnet hat oder worauf ich auch immer stolz war, dass ich mir nie zu schade war, Therapie zu machen. Also ich war nie so, okay, ja, pff, ich ändere mich jetzt allein und brauche da keinen Coach oder brauche da keine Therapeutin oder brauche da kein Experten und so, sondern ich habe immer gesagt, ey, wenn es Leute gibt, die sich damit viel beschäftigen, dann kann ich dieses Wissen vielleicht brauchen. So, und bin mittlerweile seit, ich würde sagen, über 20 Jahren in verschiedenen Therapieangeboten, also habe damit in Haft angefangen, ob das tiefenpsychologische, verhaltenspsychologische Ansätze sind. Ich habe ganz, ganz viele Methoden durch, Antigewalttraining, soziale Kompetenztraining. Ich mache ja alles, was es irgendwie gibt und habe eigentlich gedacht, ich bin da mit meinen über 40, so weiß ich eigentlich alles, was es über mich zu wissen gibt. Habe auch eine ganze Sammlung, eine stattliche Sammlung an Akronymen, die meine Persönlichkeitsstörungen oder Neurodiversitäten beschreiben. Von ADHS über PTBS war da immer alles dabei. Und habe für ein neues Buch, an dem ich gearbeitet habe, eine üble Überraschung erlebt, wenn man so will. Und darüber wollte ich mit dir heute reden. Ja, genau.
Ja, genau, deswegen haben wir uns getroffen. Ich fand nur, den Vorlauf muss man
Ja,
wissen,
klar.
weil das ist für mich, ohne dass ich das Buch kenne, einfach nur weil ich dich kenne, jetzt schon ein besonderes Buch.
Das
Einfach
ist.
weil du durch deine Lebensgeschichte uns, die wir so vermeintlich behütet auswachsen, eine neue Sichtweise dadurch schenkst, zu der wir ja gar nicht kommen. Also deswegen habe ich diese Brücke geschlagen, zu sagen, dich vor den Pädagogen zu sehen, die dann alle so da saßen und sagen, so krass, weil wir kennen die andere Seite ja nicht. Dein Buch, ja, heißt Gefährlichstes Ego. Sag mal was zum Titel. Warum dieser Titel? Also, weil wenn ich jetzt deine Lebensgeschichte, früher warst du vielleicht gefährlich, aber jetzt kenne ich dich. Ey, du bist handzahm.
Ich bin handsam, aber mein Ego ist es nicht.
Ah.
Also es ist tatsächlich so, dass, also von vornherein, ich habe schon ein paar andere Bücher auch geschrieben, ich schreibe gern, ich wollte eigentlich immer Schriftsteller sein, schon bevor ich Gangster werden wollte, nur war halt, das war so weit weg, weißt du, so
Ja.
wie willst du Schriftsteller? Und jetzt
Gangster wird man schneller als Schriftsteller.
Gangster, zumindest hatte ich damals das Gefühl, ich kann da mehr dran, selbst dran machen, dass es klappt irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mehr Kontrolle drüber, dachte
Ja.
ich. Und jetzt mit dem, ja, mit dem Erfolg der letzten Jahre, der gekommen ist, ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass ich auf Social Media Erfolg hatte. Ich
Hast du auch einen
einige.
geilen Podcast und einen YouTube-Kanal? Also wer Max sucht, bitte. Da gibt es ganz viel. Du machst auch Live-Podcast mal. Also
Ich mache
deswegen sage
alles
ich dich
Mögliche mit. Ich bin
kleine
Medien.
Berühmtheit. Deswegen habe ich das gesagt.
Medienhure, hätte man auch
Ja,
sagen können.
voll.
Ich habe wirklich Glück gehabt und habe von Anfang an irgendwie coole Partner gehabt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich war bei Funk, ich habe beim SWR jahrelang einen Podcast gehabt, einen eigenen True Crime Podcast mit 230 Folgen mittlerweile. Also, es sind so Sachen, die irgendwie kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das alles mal angefangen hat. Und dann hat mich ein Verlag angefragt, ob ich ein Buch machen will. Und ich so, ja klar, will ich ein Buch machen, ich bin Autor. Was wollt ihr denn? So, worüber wollt ihr, soll es denn gehen? Und die so, ja, wäre halt schon gut, wenn es um True Crime geht, aber kannst dir so das Thema ein bisschen aussuchen. Und ich habe dann mir so überlegt, was gibt es denn gerade für Buzzwords und habe dann toxische Beziehungen, Drogen natürlich sind immer irgendwie interessant und eben Narzissmus. Und dann hat der Verlag gesagt, oh, Narzissmus klingt doch toll. Und ich so, ja klar, okay, kein Problem, narzisstische Täter werde ich, finde ich ohne Probleme. Und der Ansatz war sozusagen, okay, ich suche mir Täter aus, bei denen ich mit meiner Expertise das Motiv wirklich oder den wahren Grund für die Tat in dem Narzissmus, beziehungsweise wenn ich jetzt von Narzissmus rede, meine ich die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Ja.
Also tatsächlich begründet in der NPS die spätere Delinquenz.
Ja.
Und habe dann mir ja, 8 Fälle rausgesucht. Und normalerweise nehme ich immer noch einen Fall dazu, den ich kenne, wo ich die Person so richtig gut kenne.
Ja.
Und dann saß ich so im Wohnzimmer, oder ich stand im Wohnzimmer, bin auf und abgelaufen, so am Denken und habe so vor mich hingeredet, wen nehme ich denn da? Könnte ich meinen Onkel nehmen? Oder könnte ich den nehmen? Könnte ich den nehmen? Irgendwer, der ist doch narzisstisch, das könnte ich auch machen. Und dann plötzlich sagt meine Frau so, schreib doch über dich.
Wow!
Du
Zack!
bist Narzisst, so. Du, schreib über dich und schaut weiter so aufs Handy so. Und ich so, halt, warten Sie mal. Frau Pollux, was soll denn das?
Sehr
Was reden Sie da?
geil!
Und habe ja zu dem Zeitpunkt schon angefangen zu recherchieren und wusste, dass es eben laut DSM-5 zumindest diese schönen neuen Kriterien gibt, in denen man mit denen man Narzissmus schon mal klassifizieren kann, vorsichtig. Und von der Cut-off ist 5.
Ja.
Also, wenn du mehr als 5 dieser Punkte mit Ja beantwortest, dann ja, fällst du in diese Klassifizierung unter den Punkt NPS, wenn dann auch noch Leidensdruck da ist. Und ich fange an, mir komplett sicher, dass ich das jetzt, also jetzt werden wir ja mal einiges klarstellen, so zu meiner Frau, so, ne, damit du mal siehst, dass man sowas nicht macht. Man erstellt hier keine Laiendiagnosen so von der Couch aus, ja. Und hatte am Ende 9 von 9.
Alter.
Und das war beunruhigend, weil eine der Sachen, die alle sagen, ist, dass ein echter Narzisst nicht bemerkt, dass er Narzisst ist oder sie. Also dass man selbst einen blinden Fleck hat. Was auch der Grund ist, warum die so selten beim Therapeuten aufschlagen. Weil,
Ja,
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 mir hat ein
ja.
Therapeut dann später gesagt, ja, der Narzisst kommt nie, sondern der kommt immer und sagt, schauen Sie sich mal meine Frau an.
Ja,
Also, ne, und dann weiß ich schon,
klar.
oh, wenn mir jemand so kommt, weiß ich immer schon, ich muss eigentlich ihn anschauen. Oder andersrum auch, wenn die Frau kommt und sowas hat. Und hatte dann eben 9 von 9. Und auch nicht jetzt einfach irgendwie so knapp oder so, sondern es war wirklich der erste Punkt ist, glaubt an die eigene Grandiosität und versucht, andere davon zu überzeugen. Und ich hatte zu der Zeit gerade einen Shitstorm, weil ich auf YouTube gesagt habe, so, ich habe den besten True Crime Podcast Deutschlands. So, ist mir egal, was die Zahlen sagen. Ich weiß, ich habe den besten True Crime Podcast. Und ich selber, wenn du mich jetzt intellektuell fragen würdest, ist mir
Ja.
bewusst, dass eine Aussage wie der Beste,
Ja.
was heißt denn das schon? So, ich kann das,
Ja.
und trotzdem war das, ist mein Gehirn so schlimm, dass ich sogar eine Einschränkung mache. Also ich sage nicht den Besten der Welt, weil ich weiß, es gibt auf der Welt bessere.
Ja.
Aber den Besten in Deutschland, da bin ich mir
Deutschland.
100% sicher so. Und das ist genau dieser erste Punkt so.
Ja.
Und so ging es halt weiter. So Punkt für Punkt hatte ich wirklich Beweise von Verhaltensweisen, die ich innerhalb der letzten 48 Stunden halt gezeigt habe, an denen ich das festmachen konnte.
Also
Und
nichts Altes, sondern Aktuelles.
alles neu. Und
Ja.
obwohl ich ja eigentlich, also ich habe meine PTBS geheilt, die letzten. Ich hatte, vor 11 Jahren war ich arbeitsunfähig. Dann war ich 2, 3 Jahre zu Hause und dann habe ich an mir gearbeitet. Und heute bin ich symptomfrei. Ich bin kein PTBS-Patient mehr. Also ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung aufgearbeitet. So. Ich habe mein ADHS in eine Superkraft verwandelt. Ich leide darunter gar nicht mehr.
Ja.
Und dann kommt sowas, dann kommt eine ganz, eine ausgewachsene Persönlichkeitsstörung ums Eck, die ich nicht gesehen habe.
Was ja dazu zu der Persönlichkeitsstörung gehört, dass man sie nicht sieht.
Ja, aber trotzdem. Und dann habe ich damals noch meine Freundin angerufen, noch die gefragt, was, bei dir, was, wie siehst du das? Die hat einfach mal 10 Minuten durchgelacht. Also wenn dir dann jemand am Telefon, jemand 10 Minuten lacht, so, ach, das wusstest du nicht, sagt sie so. Wie jetzt? Was dachtest du, was du bist? Und so. Und ich so, hä? Und dann ging es eben los, um eben dieses Laiendiagnose. Das ist nämlich gefährlich. Also ich rate auch jedem davon ab, macht gerne diese neuen Merkmale durch. Aber das ist keine Diagnose. Dann könnt ihr auch die Cosmopolitan lesen und gucken, welcher Katzentyp seid ihr. Das reicht nicht. Und habe dann eben mir eine Fachkraft gesucht, die mich diagnostizieren soll, also ein umfassendes Gutachten macht.
Ja.
Was mir dabei wieder nicht aufgefallen ist, wen habe ich mir ausgesucht? Ich habe Dr. Pablo Hagemeyer angeschrieben, der
Okay.
ja der Narzissmus-Experte in Deutschland ist. Mit seinem Gestatten, ich bin ein Arschloch, hat er geschrieben vor
Ach
vielen
so,
Jahren.
ja.
Und gilt als der, also wenn man Narzissmus Deutschland Arzt googelt, kommt der.
Ja.
Und habe dann da drum gebeten, um eine Audienz gebeten sozusagen. Womit ich schon wieder ein Narzissmus klassifiziert, also ein Merkmal erfülle, nämlich ich gehe zu dem Einzigen,
Ja,
der jetzt wahrscheinlich imstande ist, mich zu verstehen, nämlich die Koryphäe auf dem Gebiet.
genau, der Narzissmus-Papst.
Ja, der Einzige, der noch berühmter war, ist leider schon 80 und in New York und den konnte ich nicht erreichen. Also bin ich zu Pablo Hagemeyer, so, weißt du? Habe ich ihm auch gesagt, so Pablo, ich habe versucht, ich wollte echt zum Besten, aber
Ja.
der hatte keine Zeit, deswegen kam ich dann zu dir, sondern. Fand er zum Glück lustig
Ja.
und hat dann dieses Gutachten mit mir gemacht. Und jo, ja, es ist, wie es ist. Ich habe das auch im Buch, werde ich es komplett, also lese ich es komplett vor, aber es ist, wie es ist.
Krass. Und damit bist du ja schon ein Seltenheitsfall, weil das ja ein Kennzeichen von Narzissmus, dass sie es nicht sehen und selbst wenn sie es vor dem Spiegel gehalten kriegen, sich nicht eingestehen. Das heißt, du bist ja schon jetzt dann wieder mal mit 3 Meilenstiefeln vorangeeilt und hast gesagt, okay, das nehme ich jetzt. Was macht das mit dir? Also ich frage mal, was ist das nach all dem, was du schon erlebt hast, 10 Jahre Knast, rausgewühlt aus einer PTBS, aus Arbeitsunfähigkeit, aus allem, also wie gesagt, hört den anderen Podcast, aber dann sowas vors Fressbrett, erst von der eigenen Frau, dann noch von dem Papst des Themas bestätigt. Was macht das mit dir?
Also es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich es nicht hätte annehmen können. Und zwar in der Hochzeit, nämlich 21, 22, 23, so, ne? Also da hätte ich, ja, das ist mir, die Diagnose hätte mir nichts bedeutet, so.
Ja.
Ich hätte es auch nicht angenommen. Ich hätte gesagt, alle sind so. Ihr seid alle so, ihr wollt mich jetzt wieder hier irgendwie nach vorne schieben, aber eigentlich denkt jeder Mensch so, ich bin bloß ehrlich, es zuzugeben. So hätte ich das damals abgeschmettert.
Ja.
20 Jahre später ist es mir möglich zu reflektieren, weil ich es auch bei vielen anderen Dingen getan habe, weil ich gezwungen war dazu. Ich musste einmal meine Persönlichkeit komplett aufgeben. Ich war ein extrem gewalttätiger, hochkrimineller Gangster. So.
Ja.
Und das hinter mir zu lassen und mir auch einzugestehen, dass ich falsch lag mit dem, woran ich geglaubt habe. Ich hab daran geglaubt. Ich habe geglaubt, ich habe Recht in dem, wie ich handle. Das hat mir, glaube ich, jetzt die Kraft gegeben, das heute so auch reflektiert zuzulassen. Aber was es macht, also stell dir vor, du hast dein Leben lang eine Sonnenbrille auf und jemand sagt dir, du hast eine Sonnenbrille auf. Also du redest dann mit jemandem über Farben irgendwann und der sagt dir dann mit 42 so, ey, vielleicht siehst du das nicht richtig, weil du eine Sonnenbrille auf hast. Schau doch mal über, nimm mal die Brille runter und guck mal. Und dann mache ich das so und dann gucke ich so und dann denke ich mir, oba!
Opa.
Oba, so war das also. Ja, okay, naja, das ist natürlich blöd. Also, diese Brille ist die Persönlichkeitsstörung.
Ja.
Und alles, was ich getan, was ich. Jeder einzelne, es ist ja nicht so, dass das ein kleiner Bereich deines Lebens ist. Jede einzelne Entscheidung, jeder einzelne Gedanke, alles, was ich getan habe, habe ich durch diese Brille gesehen. Getan. Also, wenn wir diesen Filter als Brille nehmen, ne?
Ja, I know.
Und das ist natürlich. Also zuerst mal ist für mich eine Diagnose kein Urteil, sondern ein Arbeitsauftrag.
Was dich schon wieder sehr auszeichnet, weil hätte ja auch niederschmetternd sein können, weil ich sage jetzt mal, eine Persönlichkeitsstörung, jetzt rein von Diagnose, Kriterium, bla bla, ist halt was anderes als eine PTBS. Ne? Eine PTBS sagt man, alles klar, die ist heilbar. Bei einer Persönlichkeitsstörung, wenn du da jetzt die Gurus und die Chefs und die weisen Leute sind, dann sagen die ja schon, ja, eine Persönlichkeitsstörung ist eine Persönlichkeitsstörung. Ist halt deine Persönlichkeit, das bleibst, bis du tot umfällst.
Tatsächlich hat da vielleicht so ein bisschen geholfen, dass ich gerade noch in diesem Prozess war. Also ich habe ja an dem Buch habe ich insgesamt, also jetzt sind es intensiv habe ich 14 Monate daran gearbeitet so und bin ja währenddessen gewachsen. Also ich habe in der Zeit ein Dutzend Bücher zu dem Thema gelesen und da war am Anfang, als es dann kam, war das noch so ein bisschen witzig und ich kam ja aus der ADHS, kann eine Superkraft sein. Mit dem Gedanken ging ich daran, so ich so, ey, also ADHS war auch scheiße, als ich in der Schule war. Ein
Na
Riesenproblem.
voll.
Ich habe richtig gelitten drunter, extrem gelitten, durchgefallen, runter, von so vielen Schulen geflogen. Mein Leben war shit als Jugend, als Kind, wegen diesem Setting Schule.
Ja.
So, und heute ist mein ADHS einer meiner größten Vorteile, weil ich bin selbstständig, ich habe irgendwie sechs, sieben Jobs gefühlt, so, die alle woanders sind. Ich kann das super gut handeln. Ich lieb's so. Ich lieb's wirklich. Ich verzichte auf ADHS-Medikamente, wenn ich einen guten Tag habe, so. Weil es einfach, ich lieb's. Und so kam ich da dran. Ich dachte, vielleicht ist es ja auch sowas, was mir eine Superkraft sein kann. Und dann, desto mehr ich darüber erfahren habe, kam dann irgendwann tatsächlich die Phase, auch als ich dann schon in die Therapie bin, also gezielt also die Therapie, den Narzissmus betreffend. Und habe dann gemerkt, dass es nicht wirklich vergleichbar ist mit ADHS. Dass dieser Gedanke, dass es in einem anderen Setting doch eigentlich gut sein könnte, da nicht greift. Es gibt Situationen, in denen es gut ist, brauchen wir nicht reden. Beispiel Bühne, Beispiel Medien. Man muss ja verstehen, Narzissmus hat ja viele Ausprägungen, also die NPS. Aber eine davon ist natürlich, dass dieses Image, das du von dir als Person aufbaust, egal wie das ist. Also Image jetzt nicht nur wie jetzt einen Star irgendwie, der hat ein Image, sondern jede Person hat ein Image. Jede Person präsentiert ein Bild von sich nach außen. Und beim Narzissten ist dieses Bild aber so wichtig und so tauscht so die wirkliche Persönlichkeit aus. Also dass dieses Image ist der Narzisst erstmal. Und der Vorteil dahinter ist zum Beispiel, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht und ich habe einen Scheißtag und mein Weiß ich nicht, die schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, passieren. Ich würde trotzdem um 8 Uhr auf der Bühne performen können. Für 2,5 Stunden, ohne dass jemand anderes das merken würde. Heißt, das kann ein Vorteil sein. Aber viel mehr hast du, viel mehr ist es nicht. Viel mehr Positives ist da wirklich nicht dran. Du bist prinzipiell einfach unreif in vielen Dingen. Und der Arbeitsauftrag ist klar. Der Arbeitsauftrag ist klar. Was ich bei dem Buch natürlich. Also das ist jetzt erstmal so. Das ist so, ne? Es ist nicht geil. Es ist
Ist nicht
erstmal nicht
geil,
geil.
und aber trotzdem hat ja im Prinzip die Recherche über das Buch und das sich damit reinfuchsen und das verstehen War ja auch schon wieder ein kleiner Therapiebaustein für dich
Auf jeden Fall. Ach
als
Gott.
Realitätscheck und zu sagen, so, alter Verwalter, was mit Sicherheit nicht immer schön war. Also.
Vor allem, wenn du betrachtest, was für 8 andere Leute ich in dem Buch habe. Also ich habe da unter anderem Anders Breivik,
Ja.
den Massenmörder von Utøya, den, weißt du, jemand, der einfach dessen Geltungsbedürfnis des Narzissmus so gewaltig war, dass er ein ganzes Land, die ganze Welt
Ja.
traumatisiert hat. Andere Menschen in dem Buch, da ist kein einziger dabei, mit dem ich in einem Boot sitzen will.
Ja, und da
Und
sind wir, glaube ich, bei der Umkehrseite. Also das eine finde ich ja jetzt irgendwie, also ne, ich habe auch gelacht, weil es einfach so lustig ist, dass die Kathi zu Hause sitzt und sagt, nimm doch dich. So, ne, das hat schon Witz. Und wenn deine Kollegen dann lachen, sagen, ja klar bist du das, weil ich dich jetzt kenne als totalen Sympath. Also, ne, also das, was ich von dir wahrnehme und denke, so, ja, ist ja eine coole Socke und sympathisch und so weiter. Aber die Umkehrseite der Medaille, neben dem Strahlemann, der performen kann, ist halt, dass die meisten Narzissten toxische Beziehungen produzieren
Oh ja, oh ja.
und damit halt vielen Menschen wehtun. So, ne? Also das ist ja die Umkehr, wo ich weiß nicht, wie viele Menschen bei mir schon waren, die in toxischen Beziehungen waren mit Narzissten und da nicht rauskommen, eben wegen des Narzissmus. Was hat denn der Teil mit dir gemacht? Also ich meine, das muss man ja deiner Frau jetzt erst noch mal. Sie weiß es und ist trotzdem
Ja.
mit dir zusammen.
Ja. Also das war tatsächlich die Möglichkeit beim Buch dann durch das Buch so viel darüber zu lernen und auch gezwungen zu sein, vielleicht sogar noch zielgerichteter zu recherchieren, als ich es normal getan hätte. Dann hätte ich vielleicht nur geguckt, so, oh ja, wie äußert sich's und wie kann ich vielleicht umgänglicher werden oder sowas. Aber ich habe fürs Buch natürlich geschaut, möglichst breites Spektrum einzufangen. Und die erste Frage war, wo kommt er her? Also wie
Ja.
entsteht Narzissmus? Das
Okay, da bin ich jetzt gespannt. Was
haben wir. Das haben wir zum Beispiel am Beispiel Breivik dann sehr gut rauskristallisiert. Ich habe dann wirklich für jeden Fall habe ich so ein Beispiel genommen und eins ist, wo kommt's her? Eins ist, wie ist der Narzisst in Beziehungen? Eins ist, was ist narzisstische Rache aufgrund von Kränkung? Solche Sachen, das haben wir alles rauskristallisiert, weil du jetzt gesagt hast, was ist es? Beispiel, wir haben eigentlich einen schönen Satz gefunden im Buch, glaube ich, der ganz gut beschreibt, natürlich sehr vereinfacht, wie, und zwar, wie entsteht Narzissmus durch zu viel vom Falschen und zu wenig vom Richtigen. Das ist so ein bisschen, also, ne, zu viel vom Falschen im Aufwachsen, in diesem Erziehungsprozess. Narzisstische Eltern produzieren natürlich häufig narzisstische Kinder. Oder zu wenig vom Richtigen. Ne, nämlich einfach zu sagen, hey, du bist in Ordnung, wie du bist und nicht. Du bist, wer du bist und nicht, was du leistest. Das ist ganz häufig eine Ursache für Narzissmus, wahrscheinlich auch bei mir. Die nächste Frage war, wie sind Narzissten in Beziehungen? Und tatsächlich, als ich dann gelesen habe, so dieses, wie häufig Menschen auch in der Community, die es online gibt, schreiben, na, einen Narzissten zu überleben. Ne? Und wie sehr sie darunter leiden, mit einem Narzissten zu sein, war dann mein erster Impuls, irgendwie die Kat anzurufen, zu sagen, ey, Schatz, bist du. Ich bin ein Monster. Bist du schon, du musst ja komplett ruiniert sein, du musst ja komplett zerstört innerlich sein. Und sie so, naja, ich stehe halt gerade irgendwie beim Wertstoffhof so und was willst du? Und ich so, schau mal, jetzt habe ich dich sogar allein zum Wertstoffhof fahren lassen. Was für ein Mann würde so etwas tun? Und sie so, ey, kommt da jetzt noch was, sonst lege ich auf. Und ich so, nicht auflegen. Wie sehr leidest du? Und ich so, ey, und halt düt, düt, düt. Und da haben wir schon
The Cat ist echt eine coole
Ja, wir haben
Socke.
da schon das erste Beispiel. Nämlich, ich bin dann auf die Suche gegangen. Wir haben zwei Fälle im Buch, in denen die Beziehungen tödlich enden für ja, einen der beiden, für den nicht-narzisstischen Partner. Und ich habe herausgefunden, dass es ein paar Eigenschaften gibt, die diese Personen beide mitgebracht haben.
Okay.
Also, und das ist zum Beispiel eine sehr hohe Empathiefähigkeit. Eine
Okay.
sehr hohe Empathiefähigkeit führt nämlich dazu, dass dir ein Mensch wie ein Narzisst begegnet, der nach außen der Strahlemann ist, aber du spürst ganz genau, dass da drinnen eine Menge Schmerz ist, dass
Ja.
da drinnen unermessliches Leid liegt, das diese Person einfach nicht mal sich selber gegenüber zulassen kann. Und Empathen spüren das, ohne dass der Narzisst dafür irgendwas machen muss. Der muss nur sein, wie er ist. Der Empath spürt diesen Schmerz. So, diese Fähigkeit, empathisch auf diesem Level zu sein, ist ganz wunderbar, wenn man an einen Menschen gerät, dem man helfen kann.
Ja.
Der Narzisst wird mit Empathie niemals auf diese Art zu heilen sein. Und das ist gefährlich, denn der Narzisst ist in diesem Sinne nämlich, ey, mach mal mein Problem zu deinem Problem. Da ist der Narzisst ein Fass ohne Boden. Das führt dazu, dass ein extrem narzisstischer Mensch, ein extrem empathischer Mensch da sich dran aufarbeitet. Jetzt kommt das Nächste. Diese Leute hatten oft oder eigentlich immer eine hohe Leidensfähigkeit. Kam daher, dass zu Hause, das auch schon, sie wurden früh parentifiziert durch die Eltern, die mussten früh Rollen übernehmen, die eigentlich nicht kindgerecht sein, mussten vielleicht sogar Helferrollen. In einem der Fälle war das so richtig klassisch, da hatte die Familie einen Autounfall, bei dem alle schwer verletzt wurden, außer dieser Junge, der später der Empath war und einer Narzisstin in den Tod gefolgt ist oder von einer Narzisstin ermordet wurde später. Der hat ganz früh diese Rolle übernommen. Für den war das war Fleisch und Blut, auf diese Art zu helfen und sich aufzuarbeiten für eine andere Person.
Ja,
Was
also
natürlich tödlich ist, wenn du an einen Narzissten kommst, weil der wird davon immer mehr nehmen. Ich hätte noch ein letztes, das
ja.
ich sehr, sehr wichtig finde. Und das ist das große Harmoniebedürfnis, beziehungsweise sogar der Wunsch, in der Partnerschaft zu verschmelzen.
Ja.
Hat nicht jeder. Aber wenn man das hat, wenn es der Wunsch ist, einen Partner zu finden, mit dem ich in Frieden und Harmonie zu einem werde, dann sollte man sehr weit wegbleiben von einem Narzissten. Denn der Narzisst wird das annehmen,
Ja.
aber nicht in Form einer Verschmelzung, sondern in Form einer feindlichen Übernahme.
Und damit hast du eigentlich die Hauptgründe, warum es so schwierig ist mit den toxischen Beziehungen und den Narzissten. Finde ich mega auf den Punkt rausgearbeitet. Und was ja auch spannend ist, bei beiden, beim Narzisst wie bei dem, der sozusagen in der toxischen Beziehung zugrunde geht, ist ja die Kindheit, die Prägung, das Entscheidende. Ne? Also ich, klar, als Traumatherapeutin sage dann die Traumata, wenn ein Narzisst besteht daraus oder wird daraus, wenn er zu viel von Funktionieren, von Strahlemann, von Außendarstellung bekommt und zu wenig Herz, zu wenig Empathie, zu wenig
Klassiker.
gesehen werden als Mensch, der du bist. So. Und der Gegenpol ist der Mensch, der nur gesehen wird, nicht im Strahlemann funktionieren, sondern im Parentifizierung, im Aufopfern für andere. Aber die haben meistens vorher schon selber Leid erlebt. Also, ne, wie du sagtest, der den
Die
Unfall.
hohe Leidensfähigkeit ist ein großes Problem, denn wenn die so hoch ist, dass zum Beispiel Gewalt auch schon in der Erziehung mit, also von geliebten Personen, von Personen, die du eigentlich lieben
Geduldet
musst
wurde.
als Kind, weil du sie brauchst, wenn da Gewalt schon ein Teil des Erziehungsmodells war oder des Zuneigungsmodells, wie auch immer man es formulieren will, dann wird das lebensgefährlich. Mit einem echt. Also, jetzt müssen wir noch eine Sache ist mir wichtig. Du hast gerade ja gesagt, Narzissmus, Traumafolgestörung, super wichtig ist es nämlich so, also es hängt damit zusammen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, und auch das ist mir aufgefallen bei den Beziehungen, wir reden, wenn wir Narzissmus hören im Social Media Kontext, ist es ein Wort, das mittlerweile inflationär verwendet wird,
Wie Trauma auch,
wie Trauma, wie Trigger,
wie ADHS und
wie ADHS oft.
Neurodivergent.
Problem, was hierbei noch ist, Trigger zum Beispiel wird halt einfach jetzt ist sozusagen abgeschwächt. Ne? Es bedeutet jetzt abgeschwächt, das, was es früher eigentlich sehr signifikant für eine Sache bedeutet hat. Aber beim Narzissten ist es noch schlimmer, weil wir bezeichnen als Narzisst, wir meinen, die Menschen, die darüber Online-Content produzieren, meinen eigentlich ein Subgenre-Narzisst. Und zwar meinen sie den malignen Narzisst.
Okay, was ist das? Da
Der
muss ich mich jetzt mal aufklären.
maligne Narzisst ist, der vereint noch ein paar andere Cluster B-Persönlichkeitsstörungen und er macht einen viel kleineren Teil der Narzissten aus. Also es gibt Schätzungen, die gehen selten höher als 10% so.
Ja.
Wirklich an Anteil an dem ganzen Pool an Narzissten, die man auch als narzisstische Persönlichkeitsstörung definieren könnte. Der maligne Narzisst vereint noch die Psychopathie. Der bringt also zum Narzissmus einen hohen Psychopathiewert mit. Der bringt dazu einen Sadismus mit, den nicht jeder Mensch in sich trägt. Und er bringt dazu noch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und wenn du das zusammen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hast, dann hast du ein eigenes Monster, eine ganz eigene Art von
Ja.
Raubtier, die alleine so viel Schaden macht, dass sie sozusagen als sinnbildlich für das ganze Spektrum genommen wird, was falsch ist. Nicht jeder Narzisst sieht euch gerne leiden. Nicht jeder Narzisst muss den Partner zerstören, um sich selbst zu erheben. Das
Ja.
ist ein Subgenre von Narzisst, aber die sind halt so laut wie alle, also das und richten so viel Schaden
Ja,
an.
also das glaube ich unbedingt. Und trotzdem finde ich diesen anderen Aspekt, also klar, ich verfolge diese Kanäle auch und merke so dieses aus der toxischen Beziehung rauskommen. Also dieses, okay, ich stelle fest, das ist ein Narzisst, ich will weg, aber ich schaffe es nicht. Da sind wir bei Gaslighting und Ghosting und wie der ganze Kram alle heißt. Finde ich viel spannender, genau das, was wir vorhin oder du vorhin so deutlich gestellt hast, dass die, die da so drauf reinfallen, ja, die sind mit so einem hohen Symbiosebedürfnis sind, die etwas mitbringen, was in keiner Partnerschaft gut ist. Also, ne?
Es kann schon einen geben, mit dem du sagst. Es müsste nur derselbe sein wie du.
Ja, genau,
Oder
aber
dieselbe. Weißt du, wenn der Wunsch auch der Verschmelzung in Harmonie
ja.
aus einem geheilten Selbst kommt.
Das ist der Punkt, aus einem geheilten Selbst. Aber ich glaube, da in meinem Verständnis, wenn es ein geheiltes Selbst gibt, habe ich keinen Bock mehr auf Symbiose, weil dann finde ich mich selber so gut und alleine, bin mit mir
Ich weiß, was
alleine.
du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich versuche nur, ich muss ein bisschen aufpassen, weil das Ding ist natürlich, ne, ich werde, glaube ich, nicht nur auf Gegenliebe treffen mit dem, was ich sage. Denn das, was ich sage, ist ja. Und tatsächlich ist es nicht mal ein neuer Vorschlag von mir, sondern ich habe den auch schon in der Opferhilfe bei Straftaten gehabt. Beziehungsweise noch krasser bei den Tätern. Denn ich habe mich die ersten 7 Jahre in Haft als Opfer gesehen. Ich habe gesagt, der Staat hat mich gefickt, das System hat mich reingelegt. Die Leute, die mich verraten haben bei der Polizei, die sind schuld, dass ich hier bin. Und das war, habe ich alles getan, damit ich selbst meinen Kern schütze, weil das andere hieße, Verantwortung zu übernehmen. Problem: Ein Opfer kann an der Situation nichts ändern. Das ist so. Ich kann erst selbstwirksam werden, sobald ich versuche, Verantwortung zu übernehmen. Das gilt natürlich nicht für alle Situationen, ein Verkehrsopfer, whatever oder so, ne? Aber gerade bei dieser Geschichte, dass ich in Haft saß, hat mir das sehr geholfen zu sagen, so, warte mal, ich bin nicht hier, weil die mich verraten haben, sondern ich bin hier, weil ich A, B, C vorher gemacht habe. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Opfer von narzisstischer Gewalt, narzisstischen Beziehungen. Ich glaube, man ist dazu verdammt, das zu wiederholen, wenn man sich nicht selbst Verantwortung gibt und sagt, hey, ich kann etwas daran ändern. Und dazu gehört eine realistische Selbsteinschätzung. Und wenn ich jetzt gehört habe, da sitzt ein Narzisst, der mir sagt, ey, wenn du empathisch bist, wenn du harmoniebedürftig bist, wenn du Symbiosegefühl hast, wenn du leidensfähig warst, wenn du früh parentifiziert wirst, dann komm mir nicht zu nahe, solange wir nicht austherapiert, also solange wir beide nicht Therapie gemacht haben. Dann sollte das nicht heißen, oh, du bist schuld in meinem Kopf, also du bist schuld und das hat damit nichts zu tun, sondern es ist die Chance, Verantwortung zu übernehmen. Und auf der anderen Seite bin ich seit 11 Jahren mit einer Frau zusammen, die eben nicht kaputt gegangen ist. Und als ich geguckt habe, welche Eigenschaften einen davor schützen, Opfer narzisstischer Gewalt zu werden, dann war das, als hätte ich eine Beschreibung meiner Ehefrau gelesen. Zum Beispiel, die ist null harmoniebedürftig. Die wird nie sagen, die wird nie darauf eingehen, wenn ich anfange mit sowas hier, ja, aber du hast doch gesagt, wir brauchen keine Regenklamotten. Dann wird die sagen, doch, habe ich gesagt. Ich habe es genau gesagt. Ich habe gesagt, du sollst was zum Regen. Weil sie hätte auch sagen können an der Stelle, ah, bevor ich jetzt da eine Stunde streite, stimme ich ihm einfach zu. Das wäre aber niemals auf was Gutes. Ich hätte deswegen nicht locker gelassen, sondern meine Störung verlangt dann, dass ich darauf weiter aufbaue.
Verstehe
Und
ich.
macht die nicht. Außerdem, was sie auch nicht macht, sie ist nicht empfänglich für Lovebombing. Das heißt, die Phase 1 der narzisstischen Beziehung, nämlich Lovebombing, die erst endet, wenn Lovebombing wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen ist, haben wir seit 11 Jahren nicht verlassen. Haben wir gesagt, ich lovebomb mir den Arsch weg, weil die einfach nicht drauf eingeht.
Was für alle, die es nicht kennen, was heißt Love Bombing? Nur damit wir das
Lovebombing ist ein sehr interessantes Phänomen, also es gibt ja eigentlich so den Kreislauf Narzisst in der narzisstischen Beziehung, der übrigens sehr ähnlich ist dem Kreislauf der häuslichen Gewalt. Ist ganz ähnlicher Ablauf. Lovebombing bezeichnet die Situation, in der Narzisst jemanden kennenlernt und dann anfängt, sehr stark Emotionen aufzubauen. Und das kann durch Lob passieren, das kann durch Schmeicheleien passieren, das kann durch Geschenke passieren, das kann aber auch durch schon erste Vereinnahmungen passieren, wie hey, oh, wir können doch zusammen in Urlaub fahren oder wir können doch zusammen das. Du wirst sozusagen das Gefühl bekommen, auf ein Podest gestellt zu werden und für diese Person übertrieben wichtig zu sein. Und das aber unverhältnismäßig schnell. Jetzt gibt es in der Narzissmus-Community, die ich jetzt mal so einfach so nenne, gibt es so, danach kommt immer, der Narzisst macht das, um Kontrolle aufzubauen. Der Narzisst macht das, um später dir das Gehen schwerer zu machen. Der Narzisst macht es aus dem und dem und dem. Und diese Gründe sind alle super malig, super, super manipulativ. Und ich kann euch sagen, als wirklich betroffener Narzisst, ich mache das, ja, aber ich habe keinen einzigen dieser Gedanken im Hinterkopf, während ich das mache. Und da wieder, ich glaube, es gibt den malignen Narzisst, die Subgenre, die das vielleicht tun, weil sie dir später wehtun wollen. Ich mache das aus ganz anderen Gründen. Und ich habe das erst während dem Buch herausgefunden, warum
Okay,
ich
sag
das
mal, aus
mache.
welchen Gründen machst du das?
Es ist
Sag
so
grad zufällig.
naheliegend, aber ich bin nicht draufgekommen und ich mache das seit mein Leben lang. Muss dazu sagen, wir führen auch eine offene Beziehung. Also ich führe ja jetzt, ich lerne auch hin und wieder mal jemanden kennen und mache das immer noch. Und
Ja.
jetzt mittlerweile seit einem Jahr, seit 1,5 Jahren versuche ich mich zurückzupfeifen, weil ich jetzt weiß, warum ich es mache. Der Grund ist, mein Narzissmus ist so stark, dass wenn ich jetzt Aufmerksamkeit für dich freischaufel, wenn ich jetzt sage, ich widme dir meine kostbare Zeit,
Ja.
musst du ja das ganz, du musst ja was ganz Besonderes sein. Du musst ja
Ja.
unfassbar toll sein, wenn jetzt ich mich so sehr für dich interessiere, dass ich jetzt mit dir Zeit verbringen will.
Ja.
Und damit das vor mir selber innerlich gerechtfertigt werden kann, baue ich ein Podest für dich.
Ja.
Und dieses Podest baue ich nicht, um es später einzureißen, sondern das Podest baue ich, damit du mir parallel gegenüberstehen kannst.
Ah, alles klar.
Und das ist so einfach. Und mir wäre das nie bewusst geworden. Hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, hey, ich mache das, weil ich die mag. Ja, stimmt ja auch, ich mag die, aber das heißt für mich, wenn ich dich mag, musst du ganz was Besonderes sein. Und
Ja, weil du suchst ja auch den besten Therapeuten,
du
was
musst ja die
das
Beste
Thema
sein,
angeht. Du
sonst würde ich
musst
dich ja gar
die
nicht toll
beste,
finden.
geilste Frau auf in ganz Deutschland sein, weil sonst
So.
würde ich ja gar nicht dir meine Zeit widmen.
So. Punkt,
Ja.
Punkt. Und jetzt kommt das Problem. Warum macht der Narzisst es? Der Narzisst macht es, weil natürlich du ein weiteres Projekt bist. Ein Projekt ist nur dazu da, um seine Projektion zu sein. Nicht, das ist auch immer noch nicht böse. Das ist nicht, so
Nee.
funktionieren die halt. Und diese Projektion muss ja perfekt sein, muss ja wunderbar sein, muss ja überlebensgroß sein, muss schöner sein als alle anderen Frauen, muss klüger sein, muss witziger sein, muss einfach so toll. Und auf dieser Projektion findet jetzt die Beziehung statt. Da kommen jetzt die ersten Treffen. Und was passiert unweigerlich? Das ist dann die Phase 2 in der narzisstischen Beziehung, nämlich die Abwertung. Hier wieder, die Narzissmus-Community sagt, ja, und jetzt beginnt die Abwertung, um eben seinen Sadismus, um den anderen klein zu machen, um den. Nein, die Wahrheit ist, dieses Spiegelbild, das ich geschaffen habe, kann nicht halten. Weil du bist nicht perfekt und ich bin's nicht. Und sobald die ersten Risse da drin kommen, ist es an meinem Spiegelbild, an dem es kratzt.
Ja.
Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, boah, da habe ich mich aber ganz schön geirrt und die Projektion, die ich hier von mir aufgebaut habe und ich konnte das gar nicht halten, diese Phase der Aufmerksamkeit und der Liebe und der Zuneigung. Oder ich sage einfach, was natürlich für den unbehandelten Narzissten viel leichter ist, du bist ja gar nicht perfekt. Du bist ja gar nicht perfekt. Das ist ja, du hast mich ja getäuscht. So gut bist du ja eigentlich gar nicht. Guck mal, hier stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Und also, und dann grenzt sich der Narzisst sozusagen selber ab,
Ja.
indem er das andere als er ist doch nicht mein Spiegel, ist irgendwie ein Zerspiegel, war irgendwie nicht geil.
So, und wie schafft ihr das jetzt, dass du sozusagen so lange im Love-Bombing bleibst und Cat darauf nicht eingeht und du
Ihr Kerl ist null beeindruckt von sowas. Die braucht es nicht. Das ist ja das Schlimme. Wer reagiert denn stark darauf? Auf die, die da einen Need dafür haben. Alle
ja.
anderen denken sich, okay, ey, mach mal langsam, fahr mal ein bisschen runter, so, ne? Nur weil du jetzt jeden Abend telefonieren willst, habe ich nicht jeden Tag Zeit.
Ja.
Ganz einfache Reaktion auf das.
Aber kratzt das nicht an den Narzissten,
Ja, kratzt es. Klar.
zu
Und jetzt hat
sagen,
er,
ne,
dann
also so
hat.
wie bei der, ne, so nach dem Motto, was willst du jetzt von mir? Kommt nichts mehr, außer ich habe dich, keine Ahnung, falsch behandelt. Ich lege jetzt auf und nur düt, 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 düt. Was macht
Naja, im Lovebombing ist ja dann so, wenn du Man muss ja deswegen nicht abweisend sein. Das ist ja tatsächlich nett gemeint oder so. Ne? Man kann ja sagen, hey, danke fürs Kompliment, aber ne, bleib mal. Ich kann mich selber schon einschätzen. Ich weiß, wer ich bin und ich bin nicht nur, weil du es jetzt sagst, die perfekteste.
Ja.
So, in das Gefühl, sich zum Beispiel nicht reinzulegen, ist der erste Schritt.
Ja.
Aber die meisten Leute, denen das passiert, die haben ja so einen Need dafür, weil das vielleicht noch nie jemand gesagt hat. Und vielleicht ist, weil das ja einfach schön ist, das zu hören.
Ja.
Der Kerl ist das komplett egal. Warum? Weil der ihr selbst ist so gefestigt. Die braucht nicht meine schleimigen Schmeicheleien.
Da sind wir bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Beziehung funktioniert dann selbst mit einem Narzissten, wie wir jetzt sehen, wenn mindestens ein Teil der Beziehung in seiner Mitte ist und aufgeräumt ist und in sich ruht und sagt, ich brauche das alles nicht.
Ich würde sogar sagen, der Kern, damit das funktioniert, aber das ist, nein, der Kern ist das, was du gerade gesagt hast. Ohne das funktioniert der ganze Selbstschutz nicht, weil du musst selber wissen, ich bin toll, wie ich bin und ich liebe mich selber, wie ich bin. Und dann kann ich auch Lovebombing annehmen, das ist ja schön, aber darauf
Ja.
basiert nicht mein Selbstwert.
Und darauf basiert auch nicht meine zukünftigen Handlungsweisen. Ich
Genau.
geh nicht in das Muster, oh, ich muss gefallen und ich muss das jetzt machen, damit er mir
Genau.
wieder sagt, dass
Ja,
ich
weil
toll
und
bin.
sonst nimmt das mir ja weg. Und wenn
Ja.
das mir wegnimmt, und das ist ja das Nächste, wenn du es dann wegnehmen würdest, würde ja der andere Partner sozusagen sich so lange verbiegen, um das wiederzukriegen, aber es wird ja nie genügen, weil
Ja.
der Narzisst beschwert sich nicht wegen der Ursache, wegen der er sich beschwert, er beschwert sich um des Beschwerenswillens. Der Kampf, den Narzissten führen, hat nichts mit den Gründen zu tun, die sie nennen. Der Kampf ist das, es geht ums Kämpfen.
Ja.
Und bei der Kette ist es ganz einfach, wenn ich nicht aufhöre zu kämpfen, zieht die sich zurück.
Ja.
Die hat dieses Symbiose-Gedanken nicht. Ne, das ist auch so. Wenn ich scheiße wäre, würde die sich zurückziehen. Das würde mich zu mehr Anstrengung führen, wieder brav zu sein. Was also mich in die Situation bringt, kein Arschloch zu sein. Verstehst du so? Also
Ja.
sie playt eigentlich mich.
Ja.
Und dadurch, ich liebe sie ja wirklich. Deswegen
Ja.
mache ich dann mit. Und jetzt kommt das Wichtigste, glaube ich, was ich bei der Kette richtig weiß, was ich bei ihr spüre, was sie mir von Anfang an gezeigt hat. Sie hat fest definierte Grenzen.
Ja.
Wenn diese Grenzen übertreten werden, würde sie gehen. Und das muss man auch verstehen. Narzissten werden in Beziehungen zu Grenztestern.
Ja.
Und wenn sie merken, dass diese Grenzen variabel sind, werden sie eine neue Grenze attackieren. Und auch das nicht, weil sie so böse sind oder weil sie schlecht sind, sondern das liegt halt in ihrem Wesen. Und wenn eure Grenzen aber fest sind, dann müsst ihr die auch nicht jeden Tag wieder verteidigen. Nur wenn die wackeln, dann geht da drauf. Also ich weiß zum Beispiel, es würde nie, also Gewalt ist zum Beispiel was, darf nicht mal eine Tasse dürfte ich auf dich schmeißen. Was heißt nicht mal? Das ist ja, so geht's ja los.
Ja.
Wenn jemand eine Tasse nach euch schmeißt, will er euch eigentlich schlagen gerade.
Ja.
Wenn jemand einen Schrank schlägt vor euch, schlägt er eigentlich euch. Das muss eine Grenze sein. Da darf man nicht sagen, ah ja, solange er mich nicht schlägt. Nein, das ist die Grenze.
Und das wäre bei Cat die Grenze, wenn du ausrastest und
Wir
gegen
hatten
die
das
Wand
ganz am Anfang
schlägst.
ein, zwei Mal so, ne? Und sie hat einfach den richtigen Umgang mit mir, dass ich mich dann selber so schlecht dafür gefühlt habe und gewusst habe, so, okay, die hat mir dann auch nicht, was ja dann auch oft ist, wenn sich jemand dann entschuldigt und du bist so extrem harmoniebedürftig, dann wirst du diese Entschuldigung früh auf eine herzliche Art annehmen.
Ja.
Das macht die nicht.
Ja.
Weißt du, und dadurch habe ich dann nicht so die Absolution, dadurch, dass sie es annimmt, die kriege ich von der nicht. Sondern
Ja.
das ist dann, ja, okay, das musst du mit dir selber klären, Alter. Schäm dich lieber für dich so. Also ich entschuldige mich nicht dafür, dass du ein Buch geschmissen hast, so, weißt du? Und dadurch habe ich halt gelernt, dass ich sowas nicht mache. Und ich habe mindestens 5, 6 Jahre habe ich nicht irgendwas geworfen oder hier eine Tür geknallt oder war irgendwie komisch laut oder so. Nee.
Ja,
Das gibt's bei uns
also
nicht.
ich möchte auf einen Punkt nochmal eingehen, weil du das selber so betont hast und mir auch total wichtig ist. Also eigentlich zwei Dinge. Das eine ist dieses, ja, immer einen Stempel zu machen, der macht das, weil es böse ist und er will erst Lovebombing und dich dann runterdrücken. Jedes Verhalten hat einen guten Grund und dieser gute Grund ist immer in einem selbst zu finden und nicht in dem anderen. So, ne? Wenn ich sage, der macht das, um mich erst hochzuhören und mir dann eins in die Fresse zu hauen, dann sind wir ja bei dem anderen in dem Grund. Und das, was du gerade so beschrieben hast, ist ja, nee, der Grund liegt in dir. Du brauchst die Projektion der geilen Partnerin. Und der Grund ist nicht, da drin zu suchen, ich will jemanden niedermachen. So, und das zu verstehen, wenn wir dann noch, ne, woher kommt das? Aus der Kindheit, zu wenig davon und im Prinzip das als Kind immer bekommen zu haben, du bist der Tollste und so weiter, dann sind wir ja bei einem ganz anderen Grund und das ist immer noch keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung, aber für mich eine Erklärung, die mich achtsamer werden lässt. So, und darum geht es für mich. Und das Zweite, das gehört da für mich.
Das hoffe ich. Wenn du das sagst, das macht mich so glücklich, weil dafür schreibe ich das Buch, dafür mache ich jetzt diese Interviews, weil ich halt glaube, es hilft. Es
Ja, und
hilft
das,
so, ne? Es nimmt mal ein
ja.
bisschen was weg von diesem, oh ja, dieses einfach so eine böse, dunkle Macht, der Narzisst da, sondern, ey, manche Dinge sind halt ganz einfach zu verstehen eigentlich so und.
Also für mich gibt es sowieso keine Bösen, also weder Narzissten noch Borderliner oder sonst was. Da ist einfach viel im Leben passiert. Und wenn man dein Leben anguckt, ist da richtig viel passiert, dass es überhaupt bis dahin gekommen ist. Und das andere, was ich mindestens genauso wichtig finde, ist zu sagen, hey, es ist immer deine Verantwortung, was du aus deinem Leben machst. Und ich bin ein Opfer des Narzissten. Sorry to say, da sage ich genau das Gleiche wie du. Du hast deinen Teil daran und du kannst deinen Teil der Verantwortung dir zurückholen, so wie du es jetzt in der Beziehung mit dir und Cat beschreibst, zu sagen, okay, ich gehe nicht mehr ein auf dieses Spielchen und dieses Vereinnahmen und wahre meine Grenzen. Und du kannst auch innerhalb einer narzisstischen Beziehung die Verantwortung für dich selbst übernehmen. Und vielleicht kommt es dann dazu, dass es zur Trennung kommt, weil der andere sagt, ey, warte, die ganze Zeit waren deine Grenzen variabel. Was ja ein sozusagen Ping-Pong-Spiel dann in so einer toxischen Beziehung ist. Und jetzt sagst du auf einmal, hier ist die Grenze und der Narzisst kommt damit nicht klar. Dann kann es sein, dass es zur Trennung führt. Aber ich glaube, die Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen, ist immer das, worum es gehen muss. Du hast es damals in unserem ersten Podcast, da kann ich mich noch genau erinnern, das hast du in der Zelle gesessen und sagst, alles klar, jetzt bin ich hier und jetzt kann ich rumjammern und sagen, kann keinen Sport machen, kann dies und das nicht. Naja, doch, kann ich. Liegestützen kann ich auch in 3 Quadratmeter machen. Du hast angefangen, für deine körperliche Fitness zu sorgen. Und diese Botschaft, egal, selbst jetzt, wo du sagst, boah, krass, ich habe jetzt das Bepperle. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, was ja ein echtes Brett ist. Also das ist ja, dagegen ist ja PTBS und ADHS ist ja Ponyhof dagegen. Zu sagen, okay, und trotzdem ist es meine Verantwortung, was ich jetzt damit mache und wie ich Beziehungen gestalte und ob ich in diesen Kontext gehe, mich weiterzuentwickeln. Und Therapie mit dem Narzissten ist ja das Schwierigste aller Dinge für den Narzissten, aber auch für den Therapeuten. Weil du natürlich auch als Narzisst, also ich kenne auch eine Narzisstin in meinem Umfeld, die ging dann auch in Therapie und dann sagte, kam dann wieder, ja, ich habe ja nichts, weil die natürlich immer das Schöne und das Positive, also da kam ja nie die andere Seite von dem, was passiert, sondern die kommen ja mit ihrem ganzen, hier bin ich und ich bin gut und ich bin geil zur Therapie und sagen, ja, mein Partner hat gesagt, ich muss da mal, aber ich verstehe das ja gar nicht. Und deswegen, wer sich nicht wirklich auskennt als Therapeut, hat ja gar keine Chance, den zu aneiern, ich sage mal platt, zu packen und zu sagen, ja, und jetzt mal Butter bei der Fische, was ist denn da wirklich? So, ne?
Es ist ja auch, also diese Frage nach dem Leidensdruck, ist er bei dir, ist er in deinem Umfeld, ist er vielleicht gar nicht da? Bei mir ist ganz einfach, ich würde sagen, ich war wahrscheinlich 15 Jahre meines Lebens stark suizidgefährdet. So, jeden Tag. Jeden Tag. Punkt. Damit habe ich meine Erklärung. Nur weil ich das jetzt die letzten, sagen wir mal, 4, 5 Jahre nicht mehr habe, ist mir dennoch bewusst, was für einen großen Anteil die Dunkelheit in meinem Leben eingenommen hat. Das ist der Grund, warum ich keine Kinder habe. Dass ich so lange, so schwer suizidgefährdet war, dass ich das nicht, dass ich Angst hatte, das zu vererben. Und wir kennen uns gut aus mit psychischen Erkrankungen so. Also meine Frau und ich, wir haben sehr viel im Umfeld erlebt. Wir wissen, wovon wir reden und das ist ein Brett, da ist was zu tun und ich gehe ja gar nicht hin mit dem Gedanken, oh, ich habe ja nichts, sondern ich gehe hin nicht mal nur für die anderen Leute, sondern tatsächlich, schau, vielleicht abschließend, was ist es denn? Narzissmus heißt, du hast innen drin einen Kern, der eigentlich im schlimmsten Fall Monopol ist, in dem nichts ist, in dem keine Selbstsicherheit ist, in dem keine Selbstliebe ist, in dem keine Akzeptanz ist. Und daraus wächst der Drang zur Kontrolle, weil einfach alles andere Angst macht. Und ich habe die Therapie abgebrochen, vor ein paar Monaten jetzt, wegen meinem Stress, einfach Day-to-Day-Business. Ich weiß, ich komme ganz gut klar, kriege meinen Scheiß geregelt. Und ich habe gemerkt, okay, es kostet mich zu viel Zeit, zu viel Kraft für das, wie viel Workload ich habe gerade. Natürlich ist mir klar, typisch, desto mehr Projekte, desto ADHS und Narzissmus, ja wunderbar, da brauchst du natürlich dich selber nicht. Da begegnest du dir selber nur in der Früh beim Rausgehen oder abends beim Heimkommen mal kurz oder so, aber eigentlich siehst du dich gar nicht. Und hast nur mit deinen Projektionen zu tun. Aber ich brauche das gerade, ich möchte gerade diese Projekte durchziehen. Ich habe das auf den Herbst verschoben, ich werde dann weitermachen. Das Ziel ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich okay bin. Und auch wenn ich das nach außen, Leute, die mich nur flüchtig kennen, denken, Alter, boah, der hat der. Das ist ja das Schöne, der Narzisst ist ja so toll, der ist ja so von sich selber überzeugt, der ist ja, da ist er richtig, also dem sein Ego müsste ein bisschen kleiner sein. In Wirklichkeit ist ja unter dieser Hülle, unter diesem Image einfach nur Angst. Nicht zu genügen, nie genügen zu werden und nicht zu wissen, was das heißt, zu genügen. Das ist ja ein Riesenkonflikt. So, was bin ich denn, wenn ich nichts mache? Wer bin ich denn ohne alles? Und das ist auch eine Frage, die ich jedem mitgebe, weil jeder, alle auch, Narzissmus ist wie Körpergröße, jeder hat es. So,
Ja.
weißt du, der eine ist halt 1,70 und da fällt es nicht so auf, und der nächste ist 2 Meter und der andere ist nur 1,40. Da ist natürlich problematisch, so auf die Art. Und dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, das Wort schon, Leistungsgesellschaft, schaffe, schaffe, Häusle bauen, wer viel hat, der kann viel so irgendwie und. Ich habe noch nicht gelernt, wie ich ohne das bin. Und Pablo Hagemeyer bringt es im Buch eigentlich, am Ende haben wir auch nochmal so ein Fazit und da bringt er, hat er mir eigentlich ein paar Sätze gegeben. Er so, ey, du hast aus dieser Störung schon das Maximum rausgeholt. Du hast dir eine Krücke gebaut, die deinen narzisstischen Need den ganzen Tag füttert. Sei es über Social Media oder über die Projekte, die klappen, sei es über Anerkennung von anderen Leuten, sei es, dass du mein Leben, wie ich mein Leben aufgebaut habe. Und er sagt, und Krücken sind gut. So, Krücken sind vollkommen valide. Aber basically sollten Krücken eigentlich nur so lange dienen, bis du alleine laufen kannst. Und da bin ich gerade so. Und deswegen, das ist für mich überhaupt nicht schwierig, mich dem zu stellen. Es ist nur, ich weiß, es ist kostenintensiv Zeit, also Kosten meine ich emotional, zeitintensiv. Und ich habe genug Therapieerfahrung zu wissen, dass ich das nicht nebenher. Mal nebenher mit einer, weißt du, da gehören zu den 1,5 Stunden Therapie die Woche gehören Hausaufgaben. Und die kann ich gerade nicht leisten, deswegen habe ich es nach hinten verschoben. Aber ja, es ist auch noch neu. Wie gesagt, ich bin jetzt im zweiten Jahr dieser Diagnose so und jeden Tag neu bambuselt, was ich da alles mir so denke.
Max, ich feiere dich.
Danke.
Also vielleicht aus einem anderen Grund, keine Ahnung, als du vielleicht jetzt denkst, für deine Offenheit darüber so zu sprechen, der Wahrheit gnadenlos ins Gesicht zu gucken. Und es gab schon so ein paar andere Momente in unseren Begegnungen, da habe ich die Leere in dir gefühlt. Nicht mit dem Bedürfnis, die auszustopfen, weil da habe ich mal so angeteasert und du hast gesagt, nee, lass mich mal, ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, ja, du wirst schon deine Zeit haben. Und dass du dich auf die Suche und auf den Weg machst, diesen Weg überhaupt zu gehen, nach dem, was du schon alles durch hast, ey, ich feiere dich und ich wünsche dir aus tiefstem Herzen, dass du deine innere Schönheit erkennst und dafür das ganze Äußere gar nicht mehr brauchst. Und im Gegenzug wird dann das ganze Äußere noch mehr strahlen auf einer ganz anderen Ebene. Das weiß ich, wenn du diesen Weg weitergehst, dass das genauso kommen wird. Und das ist das, was ich dir jetzt wünsche. So. Ja, ich danke dir von Herzen für dein Buch. Wir verlinken das hier natürlich
Du kriegst
drunter.
es bald, bald hast du es in der Hand auch. Also es ist, du hast es bald in der Hand. Ist doch auch,
Ich
also es ist
freue
wirklich, es
mich.
ist nicht mehr lang, noch 2 Wochen, glaube ich, dann sind die
Ja,
da.
ich freue mich wie Bolle drauf, weil ich sage jetzt mal, mit dem Störungsbild hast du mit den engsten Endgegner, der gerade so in Social Media rum auf eine Art und Weise in das Menschsein zurückgeholt, zu sagen, wir sind alle auf der einen Seite Opfer unserer Vergangenheit und haben trotzdem jeder für sich, egal was es birgt, die Verantwortung und die Chance, daraus etwas anderes zu machen und uns wieder selbst zu erkennen, in dem, wer wir wirklich sind. Das,
Wie gesagt, Diagnosen sind keine Entschuldigung, sind keine
nee.
Urteile, es sind Arbeitsaufträge und ich mag das. Endlich weiß ich, also mir hat sehr geholfen zu wissen, was eine PTBS ist. So, ohne das hätte ich sie nie geheilt. So.
Ja,
Und
das stimmt.
jetzt greifen wir da an und gucken mal, wo es uns hinführt. So. Ey, vielen Dank, das hat, ich habe richtig gemerkt, wie in mir wieder dieser Impuls kam. Ich muss jetzt schnell einen Witz machen. Ich muss jetzt schnell einen Witz machen. Ich muss jetzt schnell lustig sein oder so. Jetzt, weißt du, ich. Also es sind all diese Muster, ne? Es ist wirklich interessant, wie wir sind psychologisch, ne? Es ist echt
Ja,
lustig.
aber brauchst du gar
Danke
nicht,
für die Zeit, danke wirklich.
weil glaub mir, dass die Hörer durch das, was da gerade war, ohne Witz viel tiefer berührt sind und dich mehr gesehen haben in dem, wie du wirklich bist, was du selber noch nicht sehen kannst. Ich verstehe das, als du denkst. Also das hat einen ganz tiefen Impact für die Hörer. Von daher, du darfst
Danke.
trotzdem als Schlusswort immer, sagt mein Interview, den Wunsch an die Hörer. Das heißt, du darfst jetzt noch deinen aus dem Innersten, wo auch immer herkommt, Wunsch, was du jetzt als Botschaft vielleicht noch mitgeben möchtest.
Ja gut, als Narzisst beziehe ich es, nehme ich es natürlich auf mich. Deswegen, was ich mir wünschen würde, wäre so aufgenommen zu werden. Mir haben Leute gesagt, dass ich gesagt habe, ich bin Narzisst, hat mir eine der ersten hat direkt gesagt, ja, Narzissten sollten alle für immer im Gefängnis sitzen.
Da warst du, kannst du
Habe
sagen,
ich,
war ich schon.
hab ich, war ich schon, hat nicht für Narzissmus so, ne? Ist nicht meine Straftat. Ich verstehe, was die Menschen meinen. Aber das ist so ein, es ist, das ganze Thema erinnert mich so sehr an das, als ich rausgekommen bin und gesagt habe, hey, ich war Drogendealer. So, ich habe Fehler gemacht. So, ich war in Haft. Ich möchte neu, ich möchte, ne, da steckt mehr dahinter so. Und es erinnert mich ganz, ganz stark an das. Und ich weiß, wenn ich die Möglichkeit bekomme, wenn ich die Gelegenheit bekomme, dann werde ich, glaube ich, diesen Begriff neu bewerten helfen. Und das wäre mir wichtig. Vielleicht auch nur, weil ich es jetzt halt bin. So. Aber ja, in
Danke.
Narzissmus, mal schauen, ob wir es nicht doch hinkriegen, dass Narzissmus vielleicht doch keine Superkraft, aber vielleicht trotzdem so eine Trittstufe sein kann, ein Entwicklungsschritt, weil was dahinter kommen könnte, ist doch interessant. Was
Das
ist ein
werden.
self-aware Narcissist? Wozu wären diese Leute fähig, als diese zerstörerischen, weißt du, die gerade die USA leiten? Weißt du, was
Genau,
wäre, wenn
Axel, das ist
wir.
doch ganz einfach. Du
Ja.
hast den Arbeitsauftrag angenommen. Und wir machen mal in 5 Jahren jetzt schon den nächsten Podcast aus und gucken, was steckt denn hinter dem Arbeitsauftrag, wenn du ein Stück weiter bist, für eine Superkraft im Narzissmus und was können wir dazu beitragen, dass mehr Menschen es schaffen, diesen Weg zu gehen.
Hoffentlich wohne ich dann im Wald und rede mit denen. Da bin ich so wie bei Schneewittchen, weißt du? Die kommen so, die Vogel auf dem Arm sitzen, hier so ein Reh füttern und so.
Das wirst du nicht sein.
Also gut, ihr Lieben. Ja, vielleicht habe ich auch. Mal schauen. Vielleicht bin ich auch in der Mitte von Hongkong. Man wird sehen.
Wir werden sehen. Wir haben einen Deal. Also in 5 Jahren
Wir sehen uns.
nächste Runde und dann gucken wir, was der Arbeitsauftrag gemacht hat und wie wir vielleicht gemeinsam dem Narzissmus den guten Grund und dem übernimm die Verantwortung für dein Leben ein bisschen mehr in die Welt getragen haben. Ich danke dir von Herzen für dieses ehrliche, unter die Haut gehende Interview. Ich freue mich auf dein Buch und hoffe, dass es ein Bestseller wird unter den ersten 5.
Mal sehen, jetzt hör auf, als wäre mir das wichtig. Das
Nein, nein, ein
ist doch, also das ist
Narzisst
doch mir ganz egal.
kommt nicht.
Hauptsache es findet die Leute dieses Projekt.
Da muss er jetzt aber gerade tief stapeln. Ja, also
Also,
vielen,
tschüss.
vielen Dank. Und ich schreibt eure Kommentare, vielleicht auch eure Kontroversen, gerne unter dem Insta-Post, den es dazu immer gibt, oder unter YouTube. Wir freuen uns und der Max freut sich auch, um dieses Thema ein bisschen mehr ins Licht zu bringen. Vielen Dank für euer Hören, euer Sein und bis bald.
Tschüssi. Oh, das war aber schön.